Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 194 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, ich begrüße euch heute hier aus dem heimischen Wohnzimmer zu einer völlig normalen Episode unter dem Titel Habemus Turma. Wir haben eine Mannschaft, wie der Lateiner sagen würde, und das wird der wesentliche Punkt in den kommenden 60 Minuten sein. Denn es stieg weißer Rauch aus dem Headquarter des DSV in Kassel. Der Deutsche Schwimmverband hat seine Nationalteams nominiert für die U23 EM, für die Junioren-Europameisterschaften, für die Weltmeisterschaften natürlich auch. Gleichfalls ist damit auch schon eine Vorentscheidung gefallen, wer sich für die Junioren-Weltmeisterschaften qualifiziert hat. Und auf all diese Mannschaften werden wir heute einen kleinen Blick werfen, vor allen Dingen auch hinter die Geschichten, die sich bei dem ein oder anderen Nominierungsprozess oder bei dem ein oder anderen Nominierten gezeigt haben. Außerdem gibt es ein paar Geschichten aus dem eigenen Chlorerleben und all das wäre nicht möglich ohne eure Unterstützung. Die virtuelle Badekappe ist offen für Kaffee, für Equipment, für Hostingkosten, all das passiert hier nicht umsonst, auch wenn es ein im weitesten Sinne noch Hobbyprojekt ist, aber eins, das durchaus Ambitionen hat, den Schwimmsport präsenter zu gestalten, dem Ganzen eine Bühne zu bieten und das Ganze fundierter und lebhafter an ein Publikum zu bringen. Ihr könnt Teilhaber dieses Projektes werden unter paypal.me/swimcast. Und seit ein paar Jahren Teilhaber ist auch Speedo, die das Ganze hier regelmäßig unterstützen und ich werde nicht müde zu betonen, dass Speedo das Ganze nicht nur hier präsentiert oder hier eine Bühne bekommt, weil sie einen kleinen Beitrag dafür leisten, sondern weil ich tatsächlich auch überzeugt bin von den Produkten, von den Angeboten, die sie machen. Und ich sag mal so, damit ihr das nicht immer nur von mir hört, lasse ich mal heute ein bisschen andere dafür sprechen, denn was für Florian Wellbrock, Angelina Köhler, Lukas Matzerath und Co. gut ist, das braucht doch eigentlich gar kein weiteres Approval mehr. Also schaut gerne mal auf der Speedo-Homepage vorbei, wenn ihr unterwegs seid, auf der Suche seid nach neuen Klamotten, nach neuem Trainingsequipment, nach neuen Utensilien. Das Ganze findet ihr verlinkt in den Shownotes. Einmal draufdrücken, die Folge kurz pausieren, shoppen gehen und dann wieder einschalten. Willkommen zurück. Ich hoffe, euer Shopping-Trip war erfolgreich. Wir kommen zu den Chlorgeschichten der vergangenen, ich habe keine Ahnung, anderthalb Monate, zwei Monate. Es war ja Anfang April, dass ich mich in den Urlaub verabschiedet habe. Das ist inzwischen eine ganze Weile her und für mich auch ein völliges Novum. Denn mich so mitten in der Saison vom Trainingsbetrieb zurückzuziehen und einfach mal in Urlaub zu fahren und dann auch nicht nur eine Woche, sondern es waren ja dann gleich 3,5 Wochen. Es folgt ja noch das Osterwochenende, also war ich fast irgendwie 4 Wochen weg vom gefliesten Becken von der größten Badewanne der Stadt. Das ist schon ein bisschen komisches Gefühl. Aber, oh Wunder, der ganze Bums läuft natürlich auch weiter, selbst wenn man mal nicht da ist. Das bedarf vielleicht ein bisschen Vorplanung, aber es soll ein kleiner Mutmacher sein für euch alle da draußen, die immer denken, ah, die Welt geht unter, wenn ich nicht am Beckenrand stehe. Ich kann euch jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das tut sie nicht. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, sich selbst eine Auszeit zu gönnen. Hat bei mir sehr lange gedauert, um das zu verstehen. Vielleicht braucht ihr da ja nicht ganz so lange. Und natürlich ging das Leben weiter, ja. Es wurden zahlreiche Wettkämpfe geschwommen, zahlreiche Qualifikationsnormen nochmal geschafft, sodass wir jetzt mit einem kleinen, aber schlagkräftigen Team am kommenden Wochenende bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover am Start sein werden. Die Kiddies haben das Schwimmen also nicht verlernt, sondern sind noch weiterhin wie eh und je gut und flott im Wasser unterwegs. Und ich sag mal so, als ich wiederkam, war das ein bisschen wie auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Wir waren dann, das war, boah, der 20., kam ich wieder, 21., muss also der 28.04. gewesen sein, ist jetzt 3 Wochen her. Und da waren wir eigentlich schon so in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung Richtung Norddeutsche. Und ich hatte vorher wenig Gefühl, wie fit sind die Kiddies, wie viel Meter haben sie gemacht und so weiter und so fort. Das muss man sich dann alles in der ersten Trainingseinheit nochmal angucken, die nochmal zusätzlich dadurch erschwert worden ist, als dass wir ja aktiv auf Trainersuche sind, / waren. Mal gucken, wie sich das gestaltet. Wir hatten nämlich einen ersten Bewerber da, dem man dann noch parallel zu diesem Wiedereinstiegstraining dann noch die Trainingsgruppe erläutert hat und das Ganze dort einmal gezeigt hat und ein paar mehr Worte verloren hat. Es war also ein relativ komplexer Prozess in den ersten 2 Wochen. die wir aber, glaube ich, echt ganz gut gemeistert haben mit dem Fokus, den man so macht in der Wettkampfvorbereitung. Zumindest war das bei uns jetzt so und hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren auch bewährt und in diversen Lizenzstufen gelernt. Die gute Phase für die Sportlerinnen und Sportler fängt ja dann an, sprich, es wird weniger umfangreich, man macht nicht mehr ganz so viele Meter. Dafür mit so ein paar Highlight-Spitzen eingestreut, also sprich ein paar Sprints, nochmal Sachen wirklich unter Renntempo sich angucken, nochmal an der einen oder anderen Feinheit vielleicht schleifen. Das große Ganze steht natürlich, ist die große Balance dort in den letzten Wochen noch ein paar letzte Hundertstel, Zehntel rauszukitzeln aus der Vorbereitung, vielleicht auch stilistisch, gerade bei den Jüngeren geht da ja immer noch was, gleichzeitig aber die Balance zu halten, nicht Unruhe reinzubringen und Verunsicherung, dass die Sportlerinnen und Sportler jetzt denken, oh Gott, ich kann ja gar nicht mehr schwimmen, wie soll das nur werden? Also da den richtigen Grad zu finden zwischen, guck mal, hier geht noch was, aber du bist trotzdem schon der Beste, der dort auf den Startblock steigen wird, das ist relativ anspruchsvoll und gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Wir werden am Wochenende jetzt sehen, wozu, wie gut uns das geglückt ist. Und was dann am Ende auf der Anzeigetafel stehen wird und wer vielleicht die ein oder andere Medaille oder Urkunde mit nach Hause nehmen darf. Ja, und dann war, wie gesagt, noch die ganze Trainersuche mit unterwegs. Also das ist ja, gestaltet sich von daher schwierig, als dass wir hier ein gutes Angebot machen können. Das aber, und ich glaube, da sind wir auch nicht alleine als Verein, nicht dafür reicht, dass wir einen Coach wirklich in Vollzeit zu einer angemessenen, also wir können ihn angemessen bezahlen, aber halt nicht in Vollzeit, deswegen ist das Ganze als Teilzeitstelle angeboten, die Beschreibung war ja draußen, kann man also irgendwie alles sehen und nachlesen. Kein Geheimnis hier. Und dann muss man ganz viele Bewerbungen sichten, die mal mehr, mal weniger qualitativ sind und dann entscheidet man sich für einen kleinen, erlesenen Kreis, den man zu einem Probetraining einlädt, der also mal hier vorbeikommt und sich das Ganze angucken soll. Und da ist ja im Zweifel Hamburg nicht für alle direkt ums Eck. Das ist ja schon eher randlagig, wenn man sich so die Republik mal anschaut. Naja, und dann kam der erste Coach vorbei und ich hatte jetzt das Glück, Pech, wie man auch will. Ich habe schon zwei Trainerwechsel mal mit begleitet und das Amt übergeben, aber also einen kleinen, aber feinen Erfahrungsschatz. Das ist natürlich gut, weil noch nicht so viele Trainerwechsel offensichtlich waren, wo ich war. Und andererseits auch wieder schlecht, weil man vielleicht einen etwas größeren Erfahrungsschatz gerne haben möchte. Und dann versucht man sich in diesen anderthalb, zwei Stunden, die man sich dort trifft, ein fachliches und menschliches Bild voneinander zu machen, ob das wohl passen könnte, die Gruppe kennenzulernen, die Gruppe vorzustellen. Und da ist ja gerade unsere Gruppe hier mit den 19 Sportlerinnen und Sportlern, die, glaube ich, da waren den Tag, auch sehr heterogen. Und da werden die Herausforderungen, denen man als neuer Cheftrainer gegenübersteht, direkt deutlich. Gibt es auch kein großes Drumherumreden. Ist auch so ein Thema, das wir jetzt in der Vorbereitung mit haben. Wo ich aber sagen muss, es haben die ganz klar Vorrang, die sich für das Highlight qualifiziert haben, sprich für die norddeutschen Meisterschaften und alle anderen machen das Programm mit. Schadet ja jetzt auch nicht mal, so eine kurze Ruhephase im Trainingsjahr drin zu haben und dort sich vielleicht zu erholen und danach mit frischen Kräften wieder weiterzumachen. Ja, vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie lief jetzt diese Probetraining irgendwie ab? Also bei mir hat der Bewerber, die Bewerberin gar nicht weiter interagiert mit der Gruppe. Das war dann am Tag später bei meiner Kollegin der Fall. Sollte am ersten Tag erstmal kennenlernen, wer die Gruppe ist, wie die so drauf sind und so weiter und so fort. Auch Sachen, die ich aus den vorangegangenen Übergaben gelernt habe. Den Bewerber dann zweimal zum Training einzuladen, einmal zum Kennenlernen und dann das zweite Mal, um vielleicht selber etwas zu übernehmen, weil es dann einfach schon etwas natürlicher ist und etwas leichter läuft. Ja, und dann habe ich ihn oder sie dort auch mal losgeschickt und gesagt so, ey, guck mal Sportlerin XY an, was fällt dir auf, was siehst du? Wir haben da und da dran gearbeitet, also gesagt, guck mal dahin, weil ich wusste, wir haben daran gearbeitet. Ich habe noch nicht verraten, was wir dort gemacht haben, auch schon um eine Zweitmeinung mal einzuholen und dann auch einen Eindruck dafür zu kriegen, okay, wie detailverliebt ist denn der Blick, wie gut wird das im Zweifel erkannt, korrigiert, welche Lösungsvorschläge hat er oder sie dafür und dann dadurch etwas Fachliches vielleicht auch rauszukitzeln, wie so der Umgang ist und der Ansatz ist. Und ansonsten unterhält man sich dann einfach ein bisschen über den Werdegang. Ich wollte nur gar nicht weiter, außer den Lebenslauf. Es war dann unser erstes Aufeinandertreffen. Und dann macht man da anderthalb Stunden Bewerbungsgespräch, was vermutlich schon im Firmenkontext, im kapitalistischen Kontext ein sehr, sehr langes Bewerbungsgespräch ist. Auf der anderen Seite ist ein bisschen wie Fernsehgucken. Man guckt dann auch gemeinsam viel aufs Becken und die Gruppe an und erzählt, zeigt, macht so ein paar Sachen und hebt dann vielleicht auch ein paar Sportler hervor und verliert so ein paar Worte, was gelaufen ist, was passiert ist, wieso die Philosophie ist im Verein. Und dann hofft man, dass sich beide Seiten aneinander annähern und ein viel besseres Gefühl davon haben. Aber im Großen und Ganzen fühlt sich das schon vielleicht an wie so ein kleines Blind Date. Man sieht sich das erste Mal und im Zweifel geht man auch auseinander und sagt, moa, nee, das funktioniert nicht, das vibet hier nicht so zwischen uns. Und dann war's das. Wir konnten uns das jetzt jedenfalls vorstellen an der Stelle. Mal schauen, ob das Ganze zum Erfolg führt. Ich für meinen Teil habe jetzt noch 8-mal Training am Montag mit den Kiddies, also noch 8-mal aufwachen. Und dann ist der ganze Spuk, das ganze Dreiviertel, 6/8, 7/8 Jahr auch vorbei. Ja, wieso? Es ging am Ende dann jetzt doch relativ schnell, weil man sich ja natürlich auch dran gewöhnt und miteinander arbeitet und miteinander eine gute Zeit hat. Aber so ganz traurig bin ich ehrlicherweise dann auch nicht drüber, wenn der Montagnachmittag wieder ein wenig frei geschaufelt wird. Und damit genug von mir, von meiner Seite. Es gibt noch viel, viel spannendere Sachen, die in der vergangenen Woche passiert sind. Und das sind sie, die News der vergangenen Woche. Wenn man so will, dann befinden wir uns jetzt gerade Mai, Juni in den nächsten 2,5, 3 Wochen zwischen den Welten. Die deutschen Meisterschaften sind vorbei, Ostern ist vorbei, die ganzen großen Trainingslager sind vorbei, die hinführenden Wettkämpfe sind vorbei. Und bis es jetzt mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder den Schwimmmehrkampfmeisterschaften weitergeht, dauert es noch ein bisschen. Am 11. Juni die DJM und das Wochenende davor dann die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Also da ist noch ein bisschen Luft und da wird noch einiges Chlorwasser die Überlaufrinne hinunterfließen. Andere Highlights sind in noch weiterer Ferne die Weltmeisterschaften, Junioren-Europameisterschaften, all die internationalen Höhepunkte, für die es sich jetzt zu qualifizieren galt, sind weit weg. Es beginnt also für die Qualifizierten, für die Nominierten, die arbeitsintensive Zeit noch einmal. Wenn wir den Kalender aufschlagen, dann sind das noch 6 Wochen bis zur U23-EM. Direkt daran folgen dann die Junioren-Europameisterschaften und dann nochmal 2 Wochen später geht die Universiade los, nochmal eine Woche später, also das müssten dann so 11 Wochen sein, beginnen die Weltmeisterschaften in Singapur. Reichlich Zeit also, hier nochmal die Badehose zu schnüren, die Reisetasche zu packen und sich Richtung Trainingslager an den verschiedensten sonnigen oder hochgelegenen Orten zu machen. Und das Ganze werden viele, viele Sportlerinnen und Sportler in Angriff nehmen, nicht nur um sich dann bei den internationalen Höhepunkten zu qualifizieren und sich dort gut zu präsentieren, sich gut zu präsentieren, sondern auch, um noch Kaderzeiten zu schwimmen. Und damit möchte ich einsteigen, denn der DSV hat vor den deutschen Meisterschaften, das war letzte Woche mal kurz untergegangen, die Kaderzeiten veröffentlicht, die notwendig sind oder erreicht werden müssen, um sich für einen der verschiedenen Kader in der Saison 25/26 zu qualifizieren. Und auch letzte Woche leise Kritik geäußert, das Ganze ist heimlich still passiert. Es war irgendwann in der Nacht von einem auf den anderen Tag, ploppte das auf einmal auf der DSV-Homepage war das hochgeladen, ohne dass dort eine große Meldung erfolgt wäre. Dabei sind diese Kaderzeiten und diese Kadernominierungen gar nicht so unwichtig für die verschiedenen Sportlerinnen und Sportler, für die Schwimmerinnen und Schwimmer. Denn daran hängen Fördergelder, daran hängen Unterstützungsgelder für Trainingslagermaßnahmen, daran hängen möglicherweise auch andere Maßnahmen wie physiotherapeutische Behandlungen und so weiter und so fort. Also da geht ein ganzer Batzen mit einher und das ist relevant, was dort vom DSV festgelegt wird. Und der DSV war ja immerhin schon so flott, die 50-Meter-Strecken mit zu integrieren, hinführend auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, wo die dann mit zum Programm gehören werden. Also eine Nachricht, die auch einen gewissen positiven Wert gehabt hätte. Und was mich eigentlich am meisten stört bei diesen Kaderzeiten, ist nicht nur, dass das alles so ein bisschen unter verschlossenem Deckel dann irgendwo veröffentlicht wird, sondern auch in dieser ganzen Nominierungsgeschichte viele, viele Konjunktive drinstecken. Das kann ich jetzt einfach behaupten, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Für den NK1-Kader, also der Nachwuchskader 1, heißt es dort unter anderem, der altersbezogene Kaderrichtwert und oder Ein Leistungsnachweis bei den nachfolgend aufgeführten Meisterschaften sind Voraussetzungen für eine Berufung in den NK1, also 21 Jahre und jünger. Dort steht nur, dass es eine Voraussetzung ist. Dort steht nicht, dass bei Erfüllung des Richtwertes eine Berufung in den NK1 erfolgt, sondern nur, es ist eine Voraussetzung. Und dann fragt man sich natürlich, okay, ich kann jetzt hier die Pflichtzeit schwimmen, dann habe ich eine Voraussetzung erfüllt. Aber ist das die alleinige Voraussetzung? Muss ich dann noch mehr machen? Dann stehen auch Sachen drin, dass eine Trainingsdatendokumentation abgegeben werden muss. Eine Saison- und Wettkampfplanung bis zum 30.11., glaube ich, steht da als Termin drin. Also da sind noch mehr Kriterien zu erfüllen. Aber das sind alles administrative Sachen. Weiterhin, wenn es um die Leistung geht, heißt es dann, die Kaderberufung erfolgt auf Basis der Leistungsnachweise bei den Meisterschaften, national und international, und den Kaderrichtwerten. Es können insbesondere Athletinnen mit nachfolgendem Leistungsnachweis in den NK1 berufen werden. Ja, es können Athleten berufen werden, müssen aber nicht. Das heißt, du kannst schnell genug sein und kannst international erfolgreich sein und dann kann es trotzdem heißen, dass du vielleicht trotzdem nicht berufen wirst. Was sind diese Leistungsnachweise? Diese Leistungsnachweise sind unter anderem für alle U16 bis U21 im Beispiel des NK1, Erreichen des altersbezogenen Kaderrichtwertes für die NK1 oder für alle, die unter 18 Jahre alt sind, Platzierungsergebnisse, sprich Platz 1 bis 8 in einer olympischen Einzel- oder Staffeldisziplin bei einer internationalen Juniorenmeisterschaft, also die JDM zum Beispiel, oder Platz 1 bis 4 in einer olympischen Einzel- oder Staffeldisziplin beim European Youth Olympic Festival. Sprich, sowohl bei der JDM oder bei der AOF berechtigt Platz 1 bis 8 bzw. Platz 1 bis 4 zu einer möglichen Kadernominierung. Das war allerdings noch gar nicht der letzte Konjunktiv, der hier vorherrschte, denn zu allerletzt heißt es dann, es können zudem folgende Sonderregelungen zur Anwendung kommen. Und dort als allererstes, die Bundestrainerinnen oder Bundestrainer-Nachwuchs können mit einer schriftlichen Begründung Athletinnen oder Athleten trotz erfülltem Leistungsnachweis nicht in den NK1 berufen. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, wie sieht so eine schriftliche Begründung aus? Gibt es vielleicht irgendwelche Regelungen und gibt es vielleicht irgendwelche Vorfälle, die man sich dort konstruieren kann, weshalb eine Berufung in den NK1 nicht erfolgen sollte? Weiß ich nicht, mannschaftsschädliches Verhalten, Drogenkonsum, irgendwie solche Sachen könnte man sich da vielleicht vorstellen. Kein profigerechtes Verhalten, kein irgendwie sowas. Okay, klingt aber schon auch ein bisschen willkürlich. Und das weiß ich nicht, ob das ist irgendwie suboptimal. Also finde ich nicht so richtig gut. Auf der anderen Seite war es ja letztes Jahr auch der Fall, dass es ja mehr Erfüllungen von Pflichtzeiten gab, als überhaupt Plätze zur Verfügung standen, die durch den DOSB dann auch entsprechend gefördert wurden, was ja schlussendlich dazu führte, dass alle Athletinnen und Athleten, die in den USA trainieren, galt damals nur für USA, ich weiß nicht, wie das jetzt generell mit auswärts trainierenden Athletinnen und Athleten ist, Joscha Salcho in den Niederlanden, Timo Sorgius in der Schweiz meinetwegen, eine Neri Lemke ist zum Beispiel gerade in Australien unterwegs und so weiter und so fort, dass die von der Förderung ausgeschlossen sind. Ja, gut, kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Das ist so und damit hat man dann den Kaderkreis ein bisschen verkleinert und damit auch die finanzielle Belastung weggenommen. Summa summarum, richtig happy ist es irgendwie nicht. Gibt jetzt aber Pflichtzeiten, an denen man sich überhaupt erstmal orientieren kann und muss, um eine Möglichkeit, eine Chance zu haben, in den Kader berufen zu werden. Und die sind jetzt vom DSV veröffentlicht worden. Wesentlich weniger Konjunktive, nämlich gar keine, gibt es bei den Nationalteams. Und die sind diese Woche berufen worden. Wir werfen einen Blick darauf. Und starten dort doch gleich mal beim höchsten Team durch, nämlich bei der Mannschaft für die Weltmeisterschaften in Singapur. Vom 24.07. bis 3.08. geht es dort bei den Beckenwettbewerben gegen die Weltelite zur Sache um Edelmetall, um Finalplätze um die bestmögliche Platzierung. Der DSV hat zu irgendwann Anfang Januar, Februar oder so die Normzeiten für die Weltmeisterschaften veröffentlichte, die schneller waren als der von World Aquatics geforderte A-Cut, der in der Regel gereicht hätte. Ziel dabei war es, durch diese harten Normzeiten ein eher kleines Team nach Singapur zu schicken, weil es eine teure Angelegenheit wird. Die Hotelpreise sind immens und die Kasse beim DSV, die Schatulle, die Schatztruhe jetzt ja nicht mehr ganz so üppig gefüllt, wie wir wissen. Heißt also, man wollte Geld sparen und da bleibt jetzt festzuhalten am Ende des Qualifikationszeitraums, das hat nur so mittel geklappt. Sehr zur Freude aller Aktiven und sehr zur Freude der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Schwimmsports. Ich war da kein Fan davon, von diesen harten Normzeiten, aber die Sportlerinnen und Sportler haben mich überzeugt, denn es gibt eigentlich keinen, zumindest jetzt so ad hoc aus dem Stegreif, der draußen geblieben ist und an diesen harten Normzeiten gescheitert ist, der aber bei einem FINA A-Cut mitgekommen wäre. Dass es die ein oder andere Sonderregelung vielleicht noch geben könnte beim nominierten Team, keiner, der mehr von außen dazukommt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Insgesamt wurden nun vom DSV 24 Aktive nominiert. Ich glaube, es waren bloß in Anführungsstrichen 23, genau, es sind 23 Aktive nominiert. Ich hatte hier jetzt in der ersten Auflistung Johannes Liebmann noch mit drin, der aber als Viertplatzierter über die 1500 Meter Freistil nicht nominiert worden ist, sondern sich bei den Junioren-Europameisterschaften nochmal ein paar Medaillen sicherlich erschwimmen darf. Also 23 Aktive sind vom DSV nominiert worden und 2019 war das Team zuletzt größer mit insgesamt 26 Aktiven, auch nicht viel größer, damals in Guangzhou. Wenn wir uns das Team einmal angucken und so überlegen, okay, wie ist denn die Verteilung, wer trainiert zu Hause, wer trainiert in Deutschland, wer trainiert auswärts, dann gestaltet sich das so, dass insgesamt 7 der 23 Nominierten im Ausland trainieren, 5 davon in den USA, einer in Holland, in den Niederlanden und einer in der Schweiz. 16 Nominierte trainieren in Deutschland und haben diese Qualifikation mit den hiesigen Trainingsbedingungen realisiert. Interessanter finde ich aber noch tatsächlich die Aufteilung, wenn wir gucken, okay, die Zugehörigkeit zu den Vereinen, spiegelt die denn auch den Trainingsort wider? Sprich, wenn ein Sportler jetzt von, machen wir mal mein Beispiel auf, von der SG Hamburg West nominiert wurde und der trainiert aber in Finsterwalde beim SV Neptun 08, dann hat das wenig mit dem zu tun, was wir hier in Hamburg machen, sondern ja viel eher was mit dem, was dort in Finsterwalde passiert, beziehungsweise andersrum. Und da ist es bei insgesamt 10 Sportlerinnen und Sportlern der Fall, dass der startberechtigte Verein oder der Verein, der das Startrecht hält, nicht der Trainingsort des Sportlers beziehungsweise der Sportlerin ist. Wohingegen nur 13 Aktive, also etwas mehr als die Hälfte des Teams, auch an dem Ort trainiert, wo sie ihre Vereinsheimat haben. Und da sind dann schon Sportlerinnen wie Nina Holt, na gut, die ist jetzt schon ewig in Magdeburg, aber auch eine Maja Werner dabei, die erst Anfang der Saison gewechselt ist. Also es ist so ein bisschen vielleicht leichte Augenwischerei, wenn sich der ein oder andere Verein mit den Lorbeeren einer WM-Qualifikation schmückt, wenn doch die Sportlerinnen und Sportler eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr dort am Standort trainieren. Dann kann man sagen, okay, die haben bei uns die Grundlagen gelernt, fair enough, ist fein, okay. Irgendwann aber nach 3-4 Jahren kann das Schulterklopfen ehrlicherweise dann aber auch mal aufhören und dann sollte man sich vielleicht auf die Gegenwart etwas mehr konzentrieren. Und die Gegenwart sieht wie folgt aus, dass bei den Männern insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 aktive vom DSV für die Welttitelkämpfe berufen wurden, mit dem ein oder anderen Neuling dabei, sicherlich jemand, der da hart drauf hingearbeitet hat, so wie alle anderen auch, aber war Jano Beschnitt, bei dem der Jubelschrei etwas lauter ausgefallen ist, auch ein, ja, und dann ist er mit Vincent Passek zusammen, tatsächlich schon der einzige Neuling auf der Männerseite, der hier mit nach Singapur fliegen darf. Und Vincent Passek ist tatsächlich auch der überraschendste Name auf der Männerseite. Denn die Nominierung von Vincent stand auf der Kippe aus mehreren Gründen. Vincent hat seine Hauptstrecke über die Rückendistanz. Und jetzt hat der DSV die Nominierung von Vincent unter anderem dadurch gerechtfertigt, dass er mit seinem deutschen Jahrgangsrekord bei den Berlin Swim Open über die 50 Meter Rücken den Fina Elkhart über die 50 Rücken unterboten hat und man ihm deswegen jetzt hier die Möglichkeit geben möchte, in Singapur zu starten. Das ist richtig, die Aussage ist auch korrekt und damit stößt man keinen anderen vor den Kopf, der nach einer erfolgreichen 50 Meter Qualifikationszeit jetzt zu Hause bleiben müsste. Ferner heißt es in dem Statement auch noch, dass Vincent für den Fall der Fälle in den Vorläufen der Lagenstaffeln aushelfen kann über die 100 Meter Rücken. Und hier wird's interessant, denn die 100 Meter Rücken gerade bei den Männern waren extrem hart umkämpft. Nochmal ins Erinnerung, ins Gedächtnis gerufen. In dem Mittelwert aus Vorlauf und Finale hatte Lukas Mertens die schnellste Zeit 54,52 vor Ole Braunschweig 54,53 und Cornelius Jahn mit 54,54. Dahinter folgt dann Vincent mit 55,31 Sekunden mit einer schnellsten Zeit von 55,30 gegenüber einer 54,18 oder einer 54,40 von Ole Braunschweig / Lukas Mertens, wobei Lukas hier die schnellste Zeit ins Wasser bringen konnte. Also er ist eine knappe Sekunde langsamer und da kann man schon dann, glaube ich, auf einem Weltmaßstab tatsächlich in Anführungsstrichen nur von Aushelfen sprechen, weil es reichen könnte, wird, sollte, die männliche Lagenstaffel oder die Mixed-Lagenstaffel ins Finale zu schwimmen, aber man dort dann noch eine ordentliche Reserve hat. Und jetzt wird's interessant, warum sollte man Vincent einsetzen im Vorlauf der 4x100 Meter Lagenstaffel, wenn man doch mit Ole Braunschweig jemanden dabei hat, der eine Sekunde schneller gewesen ist bei den deutschen Meisterschaften? Weil Ole gar nicht mitgefahren ist. Ole taucht in den Nominierungen nicht auf und jetzt ist die Frage, ob Ole überhaupt verzichtet hat oder ob Lukas Mertens und Coach Berghahn nicht gesagt haben, ey Jungs, wir würden da schon gerne die 100 Rücken in der Lagenstaffel schwimmen. Wir waren die schnellsten. Also wir waren die schnellsten im Mittelwert. Wir haben die schnellste Einzelzeit. Der Platz ist unser. Den machen wir mit. Schwierige Frage. Und es wird spannend sein, in Singapur zu sehen, wie die dann beantwortet wird. Ole Braunschweig muss verzichtet haben, unter anderem deshalb, weil er über die 50 Meter Rücken ebenfalls den World Aquatics A-Cut unterboten hat, war sogar 0,07 schneller als Vincent Passig. 24,80 zu 24,87. Stand ja aber dann bei den deutschen Meisterschaften vor dem Interview und hat dort unter anderem folgenden O-Ton von sich gegeben.
Ja, auf jeden Fall, gerade so nach der Saison. War sehr, sehr schwer, mental und körperlich auch. Und dass ich jetzt hier noch den Puffi mit dem Meistertitel holen konnte nach den misslungenen 100, bin ich schon sehr froh drüber. Ja, definitiv. Ich werde, denke ich mal, auch in Richtung 50 jetzt gehen, weil ich einfach eher von Richtung 50 komme als von 200. Das heißt, die 100 sind immer asozial hart gewesen, sage ich mal. Und da bin ich ganz froh, dass es jetzt nur eine Bahn ist und ich endlich mal meine Stärken ausspielen kann, wenn ich mal hier 5 bis 6 Kilo abgenommen mal wieder. Oh, ich bin ehrlich, am Anfang war ich schon ziemlich niedergeschmettert, aber dann mit Rückblick auf die Phase oder das Training, was ich gemacht habe, was wirklich nicht viel war durch Ausfälle, Krankheit, wie auch immer, ist es gar nicht so schlecht, Zweiter in Deutschland zu werden und mal sehen, wie es dann nächstes Jahr wieder ausgeht.
Da hört man tatsächlich relativ deutlich raus, so riesig war die Motivation nicht, hier nach Singapur zu fahren. Anstrengende Saison, schwierige Saison, Fokus eher Richtung 50 Meter. Von daher durchaus verständlich. Weiterhin ist die Situation dadurch spannend, dass Ole auch Athletensprecher ist und gleichzeitig damit auch im Nominierungsausschuss saß, der die Staffelbesetzungen bespricht, der die Nominierungen bespricht und ja, damit dann auch dort in dem Gremium sitzt, das entschieden hat, dass Cornelius Jahn als eigentlich drittschnellster und in der Summe vielleicht sogar gleich qualifizierter, schnellste Zeit 54,30, also nochmal etwas schneller im Einzel als Ole, 900stel, damit auch den deutschen Meistertitel geholt, mit der 54,30 durchaus auch ein geeigneter Kandidat gewesen wäre, hier in die Lagenstaffel zu schwimmen. Damit bleibt eigentlich nur die Spekulation offen, dass ein Lukas Mertens erstmal nicht abgelehnt hat, den Rückenpart in der Lagenstaffel zu übernehmen und damit dann gesetzt war an der Stelle und die anderen gar nicht mehr zur Diskussion standen. Ja, die Nominierung über die 50-Meter-Strecken ist ein neues Feature, muss man auch sagen. Das ist offiziell nicht kommuniziert worden, dass die in Betracht gezogen werden für mögliche Startplätze bei den Weltmeisterschaften. Hätte das was geändert? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte dann der ein oder andere für die 50 Meter nochmal zusätzlich gemeldet. Kommt einem dann wieder Cornelius Jahn an den Kopf, der die 50 Rücken ausgelassen hatte bei den deutschen Meisterschaften. Doch damit zum nächsten großen Thema in dieser Männerriege. Denn die Frage, die Schwimmdeutschland eigentlich beschäftigt mit Blick auf das Männerteam, ist, welche Strecken wird Lukas Mertens schwimmen? Denn das wird das ein oder andere Dominosteinchen ins Rollen bringen. Er hat sich qualifiziert über die 200, 400, 800 Meter Freistil, über die 200 Meter Rücken, in der 4x200 Meter Freistilstaffel und in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Also insgesamt 6 Starts für den Magdeburger Jungen. Und damit sähe das Programm wie folgt aus. Am 27.07. 400 Kraul Vorlauf und Finale. Am 28.07. 200 Kraul Vorlauf und Halbfinale. Am 29.07. das 800 Meter Freistil Vorlauf und das 200 Meter Freistil Finale. Am 30.07. folgt dann das 800 Meter Freistil Finale. Am 31.07. 200 Meter Rücken Vorlauf und Halbfinale, am 1.08. dann 4x200 Meter Freistil Vorlauf und Finale plus 200 Meter Rückenfinale und am 3.08. dann die 4x100 Meter Lagen im Vorlauf und im Finale. Macht in der Summe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Starts in diesen Wettkampftagen. Das sind schon Dimensionen, in denen eigentlich sonst nur Michael Phelps unterwegs gewesen ist. Und ja, diesen Vergleich mache ich jetzt hier mit Absicht mal auf. Mehrere Fragen ergeben sich daraus. Der Rückblick auf die Olympischen Spiele zeigt natürlich, uiuiui, der arme Lukas war da über die 400, 200 Freistil schon ordentlich ausgelastet. Dort am dritten Wettkampftag morgens noch die 800 Kraul einzuschieben und nicht ausschlafen zu können, nachdem man vielleicht, best case, 400 Freistil Weltmeister geworden ist, kurze Nacht hatte, über die 200 Meter Kraul souverän ins Finale schwamm, dann ist der Lerneffekt sicherlich da, dass man das 200 Kraul Finale ganz anders schwimmen muss als in Paris, aber nach der 800 Freistil Vorbelastung im Vorlauf, schwierig. Auch der freie Tag am 30.07. am vierten Wettkampftag würde dann entfallen, um sich auf die 200 Meter Rücken vorzubereiten, wo er mit der 1,56 auch Medaillenchancen hat. Der arme Junge hat also über jede Strecke, die er hier antreten könnte, Medaillenchancen. Und das ist ein absolutes Luxusproblem. Und dann aber auch über Strecken, die wirklich extrem kräftezehrend sind. 800 Kraul, 400 Kraul, 200 Rücken, 4x200 Freistil. Das ist kein einfaches Brett. Und deswegen stehen folgende Fragen, die es zu beantworten gilt, weil nämlich dort die innewohnende, über allem schwebende Frage ist, wie gestaltet sich das Training im Weiteren? Lasse ich zum Beispiel die 800 Meter Freistil aus, dann kann ich im Trainingsprozess deutlich intensiver beigehen, sagen 400 Kraul ist meine längste Strecke und dann kommen eigentlich nur noch in Anführungsstrichen die 200, da kann ich vorne über mehr Spritzigkeit arbeiten, brauche auch eine etwas längere Erholungszeit Richtung Wettkampfhöhepunkt, als das über die 800 Meter oder dann auch 1500 Meter der Fall ist. Würde bedeuten, Lukas Mertens verzichtete auf 800 Freistil, Florian Wellbrock wäre der erste Nachrücker und hätte mit der 7,41 immer noch gute Medaillenchancen für den DSV. Verzichtet Lukas auf die 200 Meter Rücken, weil er sagt, boah, ich Fokus 4x200 Kraulstaffel und danach noch die Lagenstaffel, da geht richtig was, da wollen wir was reißen. Dann wären über die 200 Meter Rücken kein deutscher Starter dabei und eine mögliche Medaillenchance wäre futsch. Und die dritte Option ist natürlich, Lukas und Bernd sitzen beisammen, machen sich ein kleines alkoholfreies Bier auf und schnacken mal so den Wettkampfplan durch und sagen, du bist bloß Durchgangsstation hier, LA 28, da wollen wir genau dieses Programm schwimmen und überall Medaillen holen und auf dem Treppchen landen. Wir fangen jetzt an, das zu üben und zu trainieren und wir schwimmen einfach alles. Und ich glaube, an dieser Geschichte ist einiges ein bisschen falsch, dass die beiden sich ein alkoholfreies Bier aufmachen, ist eine davon, und die andere, dass sie wirklich alle Strecken schwimmen. Denn das wäre möglicherweise sogar ein Fingerzeig Richtung Florian Wellbrock, den man hier um eine Medaillenchance bringen würde, dafür, dass in meinen Augen Lukas mit diesem Programm über die 800 Kraul nicht ansatzweise in den Bereich seiner 7,39 und des deutschen Rekordes schwimmen kann, sondern sich eher so in Richtung 7,44, 7,45 vielleicht bewegt und damit auch keine Medaillenchance vermutlich mehr hätte. Was heißt das? Ich glaube, Lukas wird auf die 800 Freistil verzichten, meiner Meinung nach. Und mit dem Schaden oder mit der Kollision über die 4x200 Kraul Staffel und dem 200 Meter Rückenfinale dann einfach leben müssen. Vorlauf über die 4x100 Meter Lagen streicht und dann am letzten Tag nur im Finale über die 100 Meter Rücken antritt. Spekulation, könnt ihr jetzt eure eigenen Wettscheine dafür abschließen. Aber das sind so Entscheidungen, wo ihr schon merkt, okay, da kommt das ein oder andere dann noch mit ins Rollen. Der Rest ist im weitesten Sinne Standard, keine Überraschungen dabei, nichts Besonderes. Man darf noch überlegen, ob ein Luca Nick Armbruster über die 50 Delfin noch zusätzlich schwimmt, Melvin Imodu und Lukas Mazerat über die 50 Brust noch zusätzlich gemeldet werden, nachdem Vincent ja dort über die 50 Rücken die Tür aufgestoßen hat. Aber noch einmal möchte ich den Fokus richten auf Joscha Salchow, der bei den Olympischen Spielen schon auch einer der absoluten Vielstarter im DSV-Team gewesen ist und jetzt hier bei den Weltmeisterschaften nicht viel weniger im Wasser zu finden sein dürfte. Geht los mit den 4x100 Freistil am ersten Wettkampftag, Vorlauf, Finale, dann kann er sich 2 Tage ausschlafen und dann wird es aber richtig knackig hinten raus. Also das, was wir Lukas Mertens eigentlich nur im Wettkampfbecken sehen auf der ersten Wettkampfhälfte, ist der Joscha Salchow der zweiten Wettkampfhälfte. Am 30.07. 100 Kraul Vorlauf und Halbfinale. Am 31.07. dann 100 Kraul Finale. 1.08. am Freitag 50 Kraul Vorlauf und Halbfinale. Dazu 100 Delfin Vorlauf und Halbfinale. Beides machbar, beides zuzutrauen. Und um dann am 2.08. in einer möglichen 4x100 Freistil Mixed Staffel im Vorlauf und Finale anzutreten, das 50 Freistil-Finale zu schwimmen und das 100 Meter Delfin-Finale zu schwimmen, 3 Starts im Finalabschnitt, da würde ich jetzt auch kein großes Geld drauf setzen, das glaube ich nicht. Sprich, die Frage ist, welches Einzel meldet Joscha vielleicht ab, beziehungsweise wo reicht es nicht für den Finalstart? Und mit 21,99 über die 50 Kraul müsste eigentlich im Halbfinale Endstation sein, hängt natürlich vom Wettbewerbsfeld ab. Mit der 51,28 über die 100 Meter Delfin hätte er bei den Weltmeisterschaften in Doha durchaus Medaillenchancen gehabt. In Fukuoka ein Jahr früher hätte es damit fürs Finale gereicht, aber nicht für die Medaillen. Das muss man ganz deutlich sagen. Dafür wird eine Zeit von unter 51 zwingend notwendig sein. Und dann beschließt sich der Wettkampf für Joscha am 3.8. am Sonntag mit der 4x100 Lagenstaffel im Vorlauf und Finale. Ja, und vermutlich einem ordentlichen, ausgedehnten Erholungsurlaub hinten dran. Absolute Luxusprobleme also auf der Männerseite. Zu den Staffeln über die 4x100 Meter Freistil. Joscha Salchow, Rafael Miroslav, KG Winkler, Luca Nick Armbruster hier nominiert und sich qualifiziert. Zeit ist etwas schneller als die im letzten Jahr zu Olympia. Knappe 1,5 Sekunden über dem deutschen Rekord. 4x200 Meter Freistil ist auch gesetzt. Lukas Mertens, Timo Sorgius, Rafael Miroslav, Jano Beschnitt erreichen das Niveau vom letzten Jahr mit. Und jetzt zugehört, mit einem Rafael Miroslav, der 2 Sekunden langsamer schwamm als noch 2024. Da ist also durchaus Potenzial, gerade wenn man überlegt, ein Timo Sorgius hat jetzt aus Paris einmal die Feuertaufe hinter sich und das Stahlbad hinter sich und wird hier in Singapur mit Sicherheit deutlich cooler, abgeklärter auftreten, auch mit neuer Wettkampfvorbereitung, die ihn vielleicht nicht ganz so ruinieren wird. Und dann kommen die 4x100 Meter Lagen, da ist die Rückenstrecke himmelweit offen, gerade schon drüber gesprochen, wie das wohl aussehen könnte. Die Bruststrecke traditionell schon fast mit Melvin und Lukas, die hier um den Startplatz kämpfen. Und dann wird Luca Nick Armbruster die Delfinstrecke schwimmen, weil Joscha Salchow eigentlich über die Freistilstrecke gesetzt ist. Sonst hätten wir da noch ein Duell auf der Delfin-Distanz. Die sind 1 Sekunde langsamer als letztes Jahr, vorrangig im Moment wegen der Brust- und Kraulzeit. Da geht sicherlich noch einiges und dann müssten sie eigentlich auch so Richtung Zeit Olympische Spiele Paris schwimmen. Damit zu der Frauenseite, wo es eine Überraschung gab, nämlich die in der 4x100 Meter Freistilstaffel qualifizierte Nele Schulze sagt ihren Start aus gesundheitlichen Gründen ab. Damit wird dort ein Platz frei, der nicht von extern aufgefüllt wird, sondern aus dem internen Kaderkreis nachbesetzt wird, werden kann und werden muss, weil nämlich Lise Seidel die fünftschnellste Zeit im Qualifikationszeitraum geschwommen ist und sowieso schon in dem WM-Team nominiert ist, war am Ende des Tages auch in der schnellsten Einzelzeit nur eine Hundertstel langsamer als Nele, also kein großer Verlust, der hier erlitten wird. Und Nele bekommt ihre wohlverdiente Pause, es war ja eine ganz, ganz schwierige Saison für die Berlinerin. Hier, Neulinge sind da dabei mit Juliana Dora-Bokschka und Nina Jazzi, das erste Mal auf WM-Bühne. Nina letztes Jahr Mitglied der EM-Truppe, die dort in Bukarest, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine echt schöne Zeit verlebt hat. Außerdem erstmals dabei Lise Seidel und Maja Werner bei Weltmeisterschaften. Maja das erste Mal bei Weltmeisterschaften, Lise generell das erste Mal im Team der offenen Klasse. Ja, und ähnlich wie bei den Männern, auch hier mal der Blick auf die 50-Meter-Strecken, wo Anna Elend sich sicherlich einen Start erhofft über die 50 Brust und Angelina Köhler über die 50 Delfin und 50 Freistil nominiert werden dürfte. Beide unterboten über alle drei Strecken den FINA A-Cut. Angelina Köhler mit 24,82 in Stockholm. 400stel schneller gewesen als der A-Cut, 200stel zu langsam für die DSV-Norm. Gucken wir mal, ob sie den Start wahrnimmt oder nicht. Zu Nina Holt sei noch gesagt, die durfte letzte Woche nochmal einen Weltrekord feiern, nämlich im Rettungsschwimmen. 50 Meter retten mit Puppe heißt 25 Meter schwimmen, abtauchen, Puppe hochholen, 25 Meter zurück in einer sagenhaften Zeit von 31,48. Mit Sicherheit etwas für die 50 Meter Distanz, wo einige von uns davon träumen, dass ohne Behinderung ohne Zusatzgewicht durch eine Puppe schwimmen zu können und Nina das Ganze hier nochmal mit zusätzlichen Hindernissen unterwegs gewesen. Ebenfalls bei der Rettungsschwimm-WM dabei Leo Baumann und Sebastian Pierre-Louis, also einige DSV-Aktive, die auch im Rettungsschwimmen am Start sind. Wie sieht das bei den Staffeln aus? Eigentlich keine Programme, müssen wir nicht tiefer eingehen auf die Programme, das wird alles unkritisch sein und sicherlich ohne Überraschung im weitesten Sinne ablaufen. Bei den Staffeln, bei den Frauen setzt sich über die 4x100 Kraul der positive Trend fort. Die Qualizeit der vier Mädels jetzt hier, der vier Frauen, die an den Start gehen, ist eine 3,38,9. Das wäre bei den Olympischen Spielen Platz 11 gewesen, also durchaus konkurrenzfähig. Über die 4x200 Meter Freistil eine 7,54,9. Das ist gute 3,5, fast 4 Sekunden langsamer als zu den Olympischen Spielen. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, da konnten sie nicht das Niveau erreichen und zwar großflächig nicht. Es ist eine Isabel Gose, die keine 1,56 geschwommen ist, es ist keine Julia Mozinski, die eine 1,57 geschwommen ist und so weiter und so fort. Der Startplatz von Nicole Meyer wird ersetzt durch Maja Werner. Und damit treten Nina Holt, Isabel Gose, Maja Werner und Julia Mozinski in der Staffel an. Zu guter Letzt 4x100 Meter Lagen, 3,56,50, das ist nur 7/10 über dem deutschen Rekord. Ja, Lise wird Rückenschwimmen, Anna Elend Brust, Angie Köhler, Delfin, Nina Holt, Kraul, da wird sich auch nichts mehr ändern. Damit sind wir in 3 von 4 Lagen international hochgradig konkurrenzfähig, vor allen Dingen gab es auch große Sprünge im Rücken- und Kraulschwimmen. Die Staffel könnte also für eine absolute Überraschung, für den Spaßfaktor am Ende der Wettbewerbe sorgen. Alles in allem also eine schlagkräftige, große Truppe, die da in den Stadtstaat in Südostasien reisen wird und uns mit Sicherheit viel Freude bescheren wird. Thema Freude, auch das Stichwort beim JEM-Team. Das ist kein kleines, feines Team, sondern insgesamt wieder 35 Aktive vom Deutschen Schwimmverband nominiert, um vom 30.06. bis 6.07. in Chamorin bei den Junioren-Europameisterschaften anzutreten und dort die letzte Chance zu nutzen, auf den Zug für die Junioren-Weltmeisterschaften aufzuspringen. Die finden in Ottopen statt vom 19. bis 24.08. 35 Nominierte sind lediglich 5 Aktive weniger als im letzten Jahr, wo es mit 40 Personen, 40 Starterinnen und Startern ein gigantomanisches Team vom DSV gewesen ist. Und ein Disclaimer sei vorweggeschoben, nämlich nominiert bedeutet nicht auch automatisch qualifiziert. Also nicht alle Sportlerinnen und Sportler, die hier mitfahren nach Chamorin, haben auch die notwendige Pflichtzeit unterboten. Klingt jetzt komisch, aber bei der einen oder anderen Staffelnominierung ist das dann so, dann ist der Sportler nominiert und schwimmt vielleicht auch den Einzelstart, ohne auf der jeweiligen Einzelstrecke die Pflichtzeit unterboten zu haben. Die Magdeburger stellen hier das größte Kontingent mit insgesamt 5 Personen, mit uns 5 Schwimmerinnen und Schwimmern, gefolgt von den Leipzigern mit 3 Nominierten. 2024, letztes Jahr, lag Essen noch ganz vorne, die SG Essen, mit 6 Nominierten und Magdeburg und Heidelberg stellten jeweils 4 Aktive. Auch hier kann man wieder eine ähnliche Rechnung aufmachen. Wer trainiert denn überhaupt bei seinem Verein, für den er auch das Startrecht hat? Dann würde sich das Tableau und dieses Bild nochmal in die eine oder andere Richtung verschieben. Habe ich mir jetzt hier geklemmt, aber nicht gemacht. Und wie bei den Großen gibt es auch bei den Jüngeren hier ein Überangebot auf manchen Strecken und ein paar Lücken. Bei den Frauen zum Beispiel sind es fast alle Kraulstrecken. 50 bis 400 Meter Freistil, 100 Rücken, 100 Delfin, jeweils nur eine Qualifikantin. Über die 200 Meter Rücken sogar 0 Qualifikantinnen, sodass auf allen Rückenstrecken insgesamt nur eine Sportlerin nominiert / qualifiziert ist. Schwierig, daraus dann eine entsprechende Nachwuchsförderung zu machen. Dafür gibt es auf anderen Strecken ein kleines, aber feines Überangebot, nämlich über die 200 Meter Delfin, 200 Lagen und 400 Meter Lagen haben sich insgesamt 3 Sportlerinnen für diese Titelkämpfe qualifizieren können. 400 Meter Lagen scheint sich bei den Frauen zu einem Prestigeobjekt zu entwickeln. Da waren letztes Jahr sogar 5 Sportlerinnen unter der JDM-Norm, jetzt immerhin noch 3 und damit die ja, Top-Strecke, wie auch immer man das nennen will. Bei den Männern ist es ganz düster über die 100 Kraul, 200 Rücken, 100 Delfin und 200, 400 Meter Lagen. Also was sich dort im Erwachsenenbereich abzeichnet, spiegelt sich auch im Juniorenbereich wieder. 0 Qualifikanten über diese Strecken. Die 400 Freistil sehen 1 Qualifikanten und die 800, 1500 Meter Freistil 2 Qualifikanten. Was eigentlich mal die Frage aufwirft, über die 400, 800, 1500 sind wir in der offenen Klasse unfassbar wettbewerbsfähig. Absolute Weltspitze, haben wir hinlänglich gesprochen. Im Jugendbereich scheint sich das gar nicht in der Art wiederzuspiegeln oder noch nicht wiederzuspiegeln. Heißt das jetzt eigentlich, dass Leistungen in der Spitze nicht automatisch auch zu starkem Nachwuchs führen, weil sich vielleicht die Trainerinnen und Trainer oder die Sportlerinnen und Sportler woanders hin orientieren, weil sie sagen, naja, guck mal an, da 800 Kraul, Lukas Sven schwimmt deutschen Rekord, Europarekord, dann kommt Florian Wellbrock, der ist international medaillenfähig und dann muss ich vielleicht noch an einem Olli Klemet vorbei. Wie soll ich das denn schaffen? Also in welcher Lebenszeit, lass uns mal lieber in Richtung 200 Delfin gehen. Ob das manchmal so der Gedankengang ist, der da dahinter steckt. Bei den Frauen das JDM-Team auch wesentlich jünger als bei den Männern. Insgesamt 6 Sportlerinnen aus dem Jahrgang 2009 und 6 aus dem Jahrgang 2008. Bei den Männern die Quote bei den 2009ern mit 2 Aktiven durchaus überschaubar. Im Jahrgang 2008 sind es 5 Aktive und im ältesten Jahrgang dann 10, wohingegen bei den Frauen es im ältesten Jahrgang 6 sind. Also die Frauen exakt gleich verteilt, 6 Sportlerinnen je Jahrgang, bei den Männern ganz klare Verschiebung hin zum ältesten Jahrgang zu erkennen. Für die Junioren-Weltmeisterschaften schon qualifiziert sind Julia Ackermann, Noel Benkler, Sidney Savannah-Ferch, Lina Ludwig, Jara Riefstahl, außerdem bei den Männern Moritz Erkmann, Jan-Malte Gräfe und Johannes Liebmann. Spannend ist hier die Personalie Alina Bajewitsch mal wieder, in Anführungszeichen, also gar nicht böse gemeint, die aber in Stockholm über die 200 Meter Delfin schon unter der JWM-Norm geschwommen ist, der Wettkampf aber nicht in den Qualifikationszeitraum reinfiel, deswegen sie noch nicht für die Weltmeisterschaften qualifiziert ist, sondern die Zeit jetzt in Samorin nochmal wird bestätigen müssen, um dann mit nach Otepen fahren zu dürfen. Damit Deckel drauf, kommen wir zum U23-EM-Team, das auch vom DSV nominiert worden ist. Bevor die Nachwuchstalente in Samorin einreisen, dürfen die U23-Aktiven schon mal im Pool vorfühlen, schon mal das Hotel testen, die Betten warm schlafen. Vom 23. bis 29.06. finden nämlich die U23-Europameisterschaften in Samorin im gleichen Ort statt. Es ist inzwischen die zweite Auflage dieses Events, das 2023 schon mal in Dublin stattgefunden hat. Damals, glaube ich, ein bisschen aus Sorge vor einem zu schwachen Konkurrenzfeld mit einer Einladung an unter anderem das US-Team dort teilzunehmen und auch in den Finals starten zu dürfen, was den Wettbewerb im Großen und Ganzen sicherlich aufgewertet hat. Bis dahin sind mir ähnliche Regelungen für diese Ausgabe noch nicht bekannt. Damals die prominentesten Namen auf deutscher Seite 2023 in der irischen Hauptstadt: Isabel Gose, Oliver Klemert, Sven Schwarz, die allesamt direkt von den Weltmeisterschaften in Fukuoka dort eingeflogen waren. Außer Sven Schwarz, der qualifizierte sich nämlich nicht für Fukuoka, sondern hatte die U23-EM als alleinigen Höhepunkt in dem Jahr und überzeugte dort auf ganzer Linie. Gab dann auch jetzt im Gespräch nochmal gegenüber dem DSV zu, dass das durchaus ein Motivationsschub gewesen ist und für ihn auch ganz wichtig, dieses internationale Highlight damals zu haben, nachdem er mit Final- / sogar vielleicht Medaillenambitionen an der heimischen Konkurrenz für die Weltmeisterschaften in Fukuoka gescheitert war. Nutzte dann auch die Gelegenheit, schlug Daniel Whiffen über die langen Strecken dort in Irland mit einer Zeit, die, glaube ich, bei den Titelkämpfen auf der japanischen Insel auch für Edelmetall gereicht hätten. Also diese U23-EM ist durchaus eine gute Idee, vor allen Dingen, wenn man auf die Nominierten schaut. 2023 waren nämlich unter anderem auch im Aufgebot ein Cornelius Jahn, ein Cedric Büssing, Olympia-Finalist über die 400 Meter Lagen geworden, ein Timo Sorgius, auch bei Olympia dabei gewesen, jetzt WM nominiert, eine Nele Schulze, auch zukünftige Olympiastarterin, vorher schon bei der WM gewesen in Fukuoka, eine Nina Holt, die bei der WM in Fukuoka war und jetzt mit Fabelzeiten über die 100 Meter Freistil unterwegs ist, eine Leonie Mertens, ihrerseits auch Olympia-Finalistin, eine Nina Sandrin-Yazzi, die jetzt für die WM nominiert ist. Also das ist nicht das, was vielleicht hier und da befürchtet worden war, dass das so ein bisschen eine karriereverlängernde Maßnahme für Sportlerinnen und Sportler ist, die sich am Ende doch nicht durchsetzen können. Da habe ich lange überlegt, wie ich das nett formuliere, habt ihr vielleicht gemerkt. Also ich meine das gar nicht böse, sondern es ist durchaus eine Maßnahme, die einen Zwischenschritt darstellt. Nämlich genau das, was uns im Schwimmen fehlt zwischen der Nachwuchsklasse, zwischen dem Juniorenbereich und dem wirklich sehr, sehr schnellen Finalbereich in der offenen Klasse oder Halbfinalbereich. Da fehlt uns immer ein Zwischenschritt und das ist diese U23-EM und von daher kann das Aufgebot hier durchaus als Hoffnungsträger in die Richtung gedeutet werden. Vielleicht gar nicht so sehr bei den Frauen, wo mit Juliana Bokschka, Nina Holt, Nina Yazzi, Lise Seidel, Maja Werner 5 der 6 Nominierten auch für die WM in Singapur dabei sind. Das Team, das Quintett, wird dann ergänzt auf ein Sextett durch Marion Plöger. Aber bei den Männern gibt es durchaus interessante Namen, die hier ihren Platz gefunden haben. Neben den WM-qualifizierten Jano Beschnitt, Cedric Büssing, Vincent Pasek, Sven Schwarz, Timo Sorgius sind es auch Kenneth Bock, der deutsche Vizemeister über die 200 Meter Brust, der hier nominiert ist, Moritz Bockes von den Stadtwerken München, ein Luis Dramm, Luis Schubert, der über 200 Meter Delfin so immens gejubelt hat, dass er die Norm geschafft hat, ein Luis Dramm, ein Finn Hammer über die Lagenstrecken, ein Cornelius Jahn, Julian Koch, der letztes Jahr noch JTM schwamm, ein Noah Lerch, ein Philipp Peschke, der durchaus knapp dieses Jahr an der WM-Quali gescheitert ist, Jeremias Pock, der über die Lagenstrecken ganz stark unterwegs gewesen ist, ein Arne Schubert, eines der Langstreckentalente, die aktuell hinter dieser international wirklich beeindruckenden Konkurrenz auch in heimischen Landen so ein bisschen untergeht, und dazu noch ein Martin Wrede und ein Luis Schubert. Starkes Team, das durchaus perspektivisch aufgestellt ist, in den kommenden Jahren wesentliche Stützen im Erwachsenen-Nationalteam zu sein. Gleichzeitig fällt natürlich auf, dass dort einige internationale Doppelstarts haben werden dieses Jahr bei der U23 und bei der WM. Das Ganze kann man durchaus zu Recht als Vorbereitung auf die WM und die Abläufe im Nationalteam deuten. So ist es letztes Jahr bei der Europameisterschaft mit Nicole Meyer gehandhabt worden, durchaus erfolgreich, würde ich sagen. Und so wird es jetzt auch rund um die Newbies Jano Schmidt, Lise Seidel, Juliana Bokschka, Vincent Pasek gehandhabt werden. Die dürfen also hier bei der U23-EM in Samorin schon mal Erwachsenenluft schnuppern und sich an die Abläufe gewöhnen, bevor es dann auf die ganz große Bühne direkt geht. Dann auch mit Sicherheit bei der U23 mit Vorlauf und Final. Starts, auch um dort nochmal international mit all diesen Geschichten vertraut zu werden und die Erfahrung zu sammeln, kann bloß zuträglich sein und dazwischen dem Termin in Samorin und dem Termin in Singapur liegt ja fast ein Monat, sollte also leistungstechnisch gar nicht die große Auswirkung haben. Alles in allem also auch ein hier durchaus attraktives und spannendes Team, wie ich finde, dessen Namen wir uns mal merken sollten und ein Auge drauf haben sollten, wie da die Entwicklung in den kommenden Jahren sein wird. Gar nicht ganz so weit in die Zukunft gucken müssen wir beim Wettkampfausblick für das kommende Wochenende. Dort finden unter anderem in Hannover die Norddeutschen Meisterschaften statt. Ich werde Samstag mit vor Ort sein und das ganze Geschehen mal beobachten und ein bisschen videografisch begleiten. Sind so ein paar neue Sachen in der Pipeline, die ich gerne etwas voranbringen möchte. Und das will ja auch mal getestet und erprobt werden. Dann gibt es in Mainz das 55. internationale Schwimmfest. In Freiberg das 15. internationale Silbererz Swim Meeting. Und in Monaco bei der Mare Nostrum Tour beim Auftakt feiert Anna Elend ihr, was feiert sie eigentlich? Naja, ihr Wettkampf-Comeback bei der Mare Nostrum Tour. Mir fällt keine bessere Formulierung ein. Dort wird jedenfalls Anna Elend am Start sein und ihre aktuelle Form nochmal testen. Ich hoffe, bei euch haben die Freibäder schon geöffnet und ihr schafft es, ein bisschen zeitfrei zu schaufeln, in die kalten, aber sicherlich belebenden Fluten reinzuspringen. Macht jeden Tag etwas Verrücktes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Supporten. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann mit einer neuen Ausgabe vom Swim Talk. Christoph und ich, wir haben zusammengesessen und uns mal die Nachwuchskonzeption des Deutschen Schwimmverbandes gerade im Lichte auch der jetzt veröffentlichten Kaderzeiten und der veröffentlichten Nominierungen für die JDM und Co. angeschaut. Ich kann schon mal so viel verraten, wir haben uns etwas partiell in Rage geredet an manchen Stellen, haben nicht mit Kritik gespart und mussten an der einen oder anderen Stelle auch wirklich schmunzeln, was in dieser Nachwuchskonzeption eigentlich so drinsteht. Und in der Summe, glaube ich, ein sehr, sehr unterhaltsamer Talk geworden, der zum Nachdenken und Überarbeiten möglicherweise anregt. Das aber erst nächste Woche. Ich hoffe, diese Woche hat es euch gefallen. Und dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Das war's jetzt. Deckel drauf. Ende aus. Mickey Maus. Ciao.